Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pencast-Special. Wir sprechen wieder über unsere Lieblingsfilme. Diesmal mit einem Lieblingsfilm von mir, Christian Eichler, und einem Lieblingsfilm von Max-Ole von Raison.
Hallo. Das bin ich, hallo, hallo.
Und auch noch dabei, yay, sind Horst Lukas Diestel.
Ja. Ich überleg's mir nochmal.
Und Malte Springer.
Moin.
Wir befinden uns immer noch, das können so ein bisschen dann die Genies überlegen, welcher Off-Duty wurde vielleicht zur Zeit von welchem Podcast aufgenommen. Wir befinden uns immer noch in dieser ominösen Session, in der ich in Berlin bin und Max und ich beide so einen Ohrhörer drin haben und wir in deinem...
Oder sind wir in Berlin, denn es ist eine brütende Hitze. Dieser sind wir ausgesetzt. Es könnte eigentlich auch tiefstes Vietnam sein, finde ich. Ich fühle mich wie bei Apocalypse Now auf einem Patrouillenboot ausgeliefert.
Ja, ich fühle mich wie so ein Vietcong in einem sehr engen Tunnel.
Ja.
Aber ich glaube, bald wird der Napalm-Angriff diesen Wald wegbrennen. Wir sprechen heute über Billy Wilders, manche mögen es heiß, von 1959, einer deiner Lieblingsfilme. Ja. Und Gus Van Sant's Good Will Hunting von 1997, einer meiner Lieblingsfilme. Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon so einen Lieblingsfilmcast gemacht, da mit einem Film von Horst, Die vier Federn. Und eine vermalte House of Games. Jetzt sind wir wieder hier und wir müssen natürlich zum Anfang erstmal sagen, hallo liebe Patreon-Unterstützer, danke, dass ihr zuhört und ihr seid natürlich viel geiler, ihr seht besser aus, ihr seid cooler und wir mögen euch lieber als die anderen Hörer, das kann man glaube ich so
ganz klar sagen. Patreons leben länger auch, habe ich gehört.
Ja. Und ihr habt auch einfach mehr Kohle und das ist auch nicht schlecht im Leben.
Ja, das ist eigentlich auch, gesellschaftlicher Status geht auch wirklich oft damit einher, mit einem längeren Leben. Also bessere Gesundheit. Insofern erfreut euch einfach an dem, was ihr gerade seid und was ihr habt.
Ihr seid bereit für Kunst zu bezahlen. Ihr seid keine Schnorrer, keine Schmarotzer, keine Egel.
Wie die anderen vier.
Die Liste geht weiter.
Aber so ein bisschen seid ihr schon auch sowas so wie unsere so Sugar Daddies, ne? Also haltet uns aus und wir machen so extra gute Miene zum bösen Spiel.
Die Frage ist aber, wer ist der Gefangene, ne? Sag mal, weil ihr müsst zahlen, damit wir was machen. So, ich meine, es ist so ein bisschen, ich finde Filme gut. Ich habe was mitgebracht. Ich bin ja sehr großer Fan dieser Klassikernummer. Zuletzt Die vier Federn. Jetzt aber mal vernünftige Filme. Jetzt ist mal gut.
Klassiker.
Klassiker für wen? Für jemanden, der sich nicht so auskennt.
Wie war das für euch in der letzten Ausgabe, über Lieblingsfilme zu reden? Man merkt, man hält sich ein bisschen mit seiner Kritik zurück. Mhm. War das für euch ein anderes Erlebnis als so normalerweise? So, weil es zerpflückt sich leichter, so ein neuer Marvel-Superheldenfilm, als wenn jemand ankommt und sagt, das hier ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich hoffe, ihr mögt ihn auch.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe immer bei jedem der drei anderen Filme so ein bisschen gehofft, dass man ihn zerpflücken kann und halt dann noch den Bonus hat, dass man damit jemanden anderen bloßstellen darf. aber das Ding ist halt, dadurch, dass wir alle so verdammt smarte Boys sind und halt natürlich nicht irgendeinen Ultrascheiß anschleppen.
Außer dir mit den vier Federn, red weiter.
Jetzt, wo du es gerade sagst, vier Federn übrigens, sehr guter Film.
Nee, ich fand das cool, weil man einfach, man ist nicht so auf Krawall gebürstet, wie vielleicht beim neuen Blockbuster-Film oder beim neuen Arthouse-Film aus, weiß nicht, der Feder von irgendeinem Mongo. Und deswegen
der vier
ist das
Federn
einfach,
meinst du, glaube ich.
Ja, zum Beispiel.
Also jetzt ist gut.
Ich glaube auch, das wird hier niemand hören. Das hören ja hier wirklich nur so ausgewählte Leute, die bezahlen. Deswegen glaube ich, sind jetzt auch einfach so politisch sehr unkorrekte Sachen vielleicht okay. Oder wenn wir einfach ein ganzes Lied hier einfach abspielen, weil wer von der GEMA soll das, wenn jetzt jemand von der GEMA rausstellt, muss der uns ja erstmal auf Patreon unterstützen, um das überhaupt hören zu können.
Ey, geil. Ja, vielleicht
werden wir auch mal und bei jetzt kommt Despacito, meine Damen und Herren.
Ja, geil. Nee, ich zahle da immer 3 Euro im Monat und dann sagen die geilen Sachen. Dann sagen die, wie es wirklich ist. Ich habe einen Faden verloren. Ich wollte was sagen.
Schade. Du wolltest deinen Film vorstellen.
Stricken, oder was?
Ja, ich bin hier am Stricken. Ich wollte was über Stricken erzählen.
Wie fandest du das so, über Lieblingsfilme?
Ich finde das total geil, über Lieblingsfilme zu sprechen, weil ich finde es ein bisschen entspannter. Sonst ist es ja doch so, dass man danach sucht, okay, was hat mir nicht gefallen, was hat mir gut gefallen, und ich muss es auch noch so ein bisschen begründen. Hier ist so ein bisschen, die Szene fand ich gut und dann ist auch vorbei. Das ist auch so, ja, so schön. Und dann ist ja auch, dann ist ja auch nicht so, ja, aber wo ist denn der Subtext? Wenn der Subtext ist, das hat ihm gut gefallen, ist mir doch egal. Also, keine Ahnung, eine Szene, so was weiß ich. Er wird das schon irgendwie so als Grund haben, weshalb er uns das vorgestellt hat, diesen Schmuh da irgendwie. Ja. Weiß ich nicht, ja, Kartenspielertricks, ey, ganz ehrlich, ich meine, was ist das für ein Film? Ohne Mist, Alter, ganz, also, weiß ich nicht, geh einmal in Skatclub, weißt du, also für eine halbe Stunde, dann Hast du House of Games eigentlich zusammengefasst?
Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, merkt man so. Bei uns ist es völlig egal, wenn wir, kann man irgendwas aussuchen, ja, das wird schon in Ordnung sein. Ich würde sagen, wir gehen wieder, wie es ja jetzt schon Tradition ist, nach einem Lieblingsfilmcast, chronologisch durch und fangen mit deinem Pick an. Und das ist Manche mögen's heiß.
Ja, manche mögen es heiß, ist nicht nur eine ziemlich allgemeingültige Aussage. Es ist
gerade merke ich hier auf jeden Fall. So ja, ein bisschen, ist, wir haben das Fenster zu, es ist Hochsommer, es ist ein bisschen anstrengend.
Ja, aber und für wir euch stellen fest, wir mögen es nicht heiß. Es ist eigentlich ein Tick zu warm. Ein Ticken zu warm, ein Ticken zu heiß. Manche mögen es heiß. Ja, im Original ist Some Like It Hot. Da hat sich die deutsche Übersetzung einfach mal überlegt, vielleicht nehmen wir einfach doch den Originaltitel und nicht irgendwas anderes, was ungleich dümmer ist. Ja, ist genau, aus dem Jahre 1950. Damals gedreht von dem Schwarz-Weiß-Film Darling und Hollywood-Hero Billy Wilder. Die Schauspielerriege war eigentlich das damalige so Who is Who des alten Hollywoods. Wir hatten Marilyn Monroe am Start, Tony Curtis, Jack Lemmon. Der Film wird bis heute vom American Film Institute als einer der besten amerikanischen Komödien gelistet. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es steht bei Wikipedia. Ist, glaube ich, untermauert nochmal meine Wahl. Und war auch damals auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Weil wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich 10 VHS von diesem Film gekauft habe, glaube ich. Und geht los. Wir befinden uns in den wilden 20ern, in den Roaring Twenties im Chicago, zur Zeit der Prohibition. Für die, die es nicht wissen, ja, es gab mal eine Zeit, in der in den USA Alkohol verboten war und man dachte, das wäre eine gute Idee. Was passiert? Der Alkoholschwarzmarkt floriert, weil die Thekenkönige sich nicht das Feiern verbieten lassen wollen, zu Recht. Wir sind in verrauchten Untergrund-Jazzclubs, die man zum Beispiel durch einen Sarg in einem Bestattungsunternehmen betreten muss. Die Mafia erlebt ihre lusterste Zeit, kann man eigentlich sagen. So smarte Mobster in coolen Anzügen, in coolen Autos, liefern sich auf offener Straße Schießereien mit der Polizei. Es geht ab, noch und nöcher. Und mittendrin Joe und Jerry. Der eine spielt Saxophon, der andere Kontrabass. Schon mal ein Gag an sich, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo ist da einer, weiß ich nicht. Beide mühen sich mehr schlecht als recht von einer Mucke zur nächsten. Joe mag die Frauen und versucht sich hier und da von ihnen auch durchbringen zu lassen. Oder setzt mal wieder auf einen todsicheren Tipp beim Hunderennen. Ja, und für Gerald ist das eigentlich alles zu viel. Aber die beiden bleiben unzertrennlich. Ja, dann aber eines Tages, die Jungs werden Zeugen eines Massakers der Mafia, angelehnt an das reale Valentins-Massaker aus dem Jahre 1929. Ja, in einer Autowerkstatt kommt es dazu, dass mutmaßliche Snitches von Mafia-Boss Gamaschen Colombo und seinen Schießgesellen, sie werden eiskalt niedergemäht und Joe und Jerry können fliehen und schließen sich zwecks Tarnung an der Damen-Big Band an, obwohl sie das kurz vorher noch abgelehnt hatten, weil sie ja keine Frauen sind. Ja, die wilde Fahrt beginnt im Zug nach Florida. Dort treffen die beiden auf Sugar, gespielt von der faszinierenden Marilyn Monroe. Diese flieht selbst vor dem Lieben und nicht zuletzt der Liebe. Ja, Joe ist Hals über Kopf verknallt. Aber es, ja, wie es sich gestaltet, ist wie folgt. Die fortan als Damen kostümierten Herren müssen aber nach außen erstmal hin vorgeben, davon zu träumen, einen Millionär zu heiraten in Florida. Wie die ganzen anderen Mädels aus dem Orchester, die irgendwie sich erträumen, irgendwann mal finanziell abgesichert zu sein für den Rest ihres Lebens. Soweit die Zusammenfassung. Meine Frage an euch, mag ich es heiß oder mag ich Scheiß?
Da kann ich dich gleich fragen, wie du eigentlich dazu dem Film gekommen bist. Ja. Das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Ich bin da ganz unbefleckt reingegangen, habe wenig erwartet, wusste nur, dass das ein absoluter Mega-Klassiker ist, habe den aber noch nie in meinem Leben gesehen und auch noch nie einen Film mit Marilyn Monroe gesehen. Also das war auf jeden Fall das erste Mal. Mhm. Aber ich habe schon mal einen Billy Wilder-Film gesehen und ich habe schon mal diesen Film The Apartment auch in der Abschlussrunde angesprochen. War auch bei so einer langen Suche auf Letterboxd, wo ich mal irgendwie alle möglichen Filme, die gut sein sollen oder Klassiker, dann mal in die Watchlist gepackt habe, mal angefangen habe, welche zu gucken. Und ich fand The Apartment auch schon sehr lustig. Der ist ja von 1960, also ein Jahr eigentlich nach diesem Film jetzt rausgekommen, den wir gesehen haben. Und es ist dann doch manchmal erstaunlich, wie witzig oder on point diese Komödien doch sind, obwohl sie schon so alt sind. Ne? Also obwohl sie über 50 Jahre alt sind schon. Und dann auch, für mich ist das beste Beispiel da immer noch Rambo, wo ein Film, wo ich dachte, das wäre der quintessentielle Boxfilm, aber geht schon übers Genre hinaus, wo hier auch schon Sachen gemacht werden, die man so eher heute erwarten würde, wie diese ganze queere Geschichte oder wie es aufgelöst wird am Ende. Und was ich cool fand am Anfang, ist, dass es so eine geile Gangster-Story erstmal ist. Ja. Also ich fand, das ist ganz schön nice, wie das anfängt mit dieser Verfolgungsjagd und dem Sarg und dann, wie dir das bildlich erklärt wird, dass da jetzt Alkohol drin ist. Man ist so, klar, Prohibition und so weiter. Also das hat mir alles richtig gut gefallen. Dr. Auch Peng, diese ganze Verwechslungsgeschichte ist super lustig. Hey.
nur irgendwann war es für mich so, dass als der Film dann, als sie dann in Florida sind und dann klar ist, was die Rollen sind, dann musste es nochmal so ausgespielt werden, irgendwie 40 Minuten, habe ich das Gefühl. Ja. Oder irgendwann dann so denken, okay, ja, jetzt macht mal weiter, bis dann die Mafiosi wieder so in diesen Film reinkommen. Das ist jetzt für meine heutigen Sehgewohnheiten, hat sich dieser Gag nicht so weit getragen. Aber ich fand viele Sachen sehr witzig und hatte die so auf jeden Fall nicht erwartet. Und dieses, wie heißt das, diese Schelme, weißt du, so ja. Die dann so Quatsch machen, das finde ich irgendwie, das kann man sich immer noch gut geben heutzutage, ja.
Ganz lustig, ja. Der Film geht ja echt super krass los, also mit einer Verfolgungsjagd und mehreren Schießereien und einer Massenexekution. Und da hat es echt eine Zeit gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es ja an sich auch, also dann irgendwie irgendwann halt ein Klamauk-Film ist oder halt eigentlich eine pure Komödie oder so sein soll, in der es gar nicht so sehr viel um Handlung oder Logik oder irgendwas geht, sondern nur um einfach sehr guten Situational Comedy irgendwie oder so. Und da... dachte ich mir so, hä, warum lachen die nur noch die ganze Zeit und machen irgendeinen dummen Scheiß? Aber dann habe ich es gecheckt so und konnte dann das auch so genießen. Obwohl, ich muss auch sagen, es ist schon echt ein platter Film. Also der ist echt mega platt, ja. Oder? Finde ich schon. Also ja. So von der Geschichte her und von den Rollenbildern auch her. Aber trotzdem muss ich sagen, unabhängig von meiner persönlichen Meinung jetzt, eine total geile Wahl einfach für diesen Cast. Ich kann mir total gut vorstellen, wie so der kleine Max, den so auf Kabel 1 auch, ja. Mal geguckt hat, irgendwie auf Deutsch und sich halt echt halb tot lacht und auch einfach mal so einen Einblick zu kriegen in so ja, einfach so Rollenbilder oder so Geschlechterrollen der 50er Jahre und auch Marilyn Monroe war mir, also natürlich kannte ich sie, ja, aber ich wusste nie so richtig, was es mit der so auf sich hatte. Mhm. Und die mal zu sehen in Action 2 Stunden lang war einfach eine total coole Erfahrung für mich.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch witzig, diese ewige Anfangssequenz, weil man halt heutzutage diese Leute nicht mehr kennt. Also die da die beiden Hauptfiguren spielen. Mhm. Aber man merkt es dann schon, dass in dieser Szene, in diesem Club, wo dann so der ellenlange Kameraschwenk auf die beiden als Bass- und Saxophonspieler kommt, und man halt peilt, okay, das ist hier jetzt schon der erste Witz quasi für die Leute in der Zeit, dass halt die beiden da in dieser Band halt sind und man merkt, okay, ja, die machen hier, also da sind sie ja, so nach dem Motto. Ja. Aber man selber hat die natürlich irgendwie quasi noch nie gesehen und denkt sich, ja, okay, warum ist die Kamera hier 10 Minuten auf diesen beiden Typen? Ja. Aber gut, ansonsten, die Comedy funktioniert total gut, ist halt aber auch super stumpf so.
Ja.
Aber das ist halt auch immer, also das ist halt so eine sehr sichere Art von Comedy, einfach, wo der Zuschauer sowieso immer mehr weiß als alle Leute auf dem Bildschirm und halt dadurch ist natürlich witzig wird, vor allen Dingen dann in den Szenen, wo dann noch eine neue Verkleidung dazukommt und dann halt die beiden eigentlich Verkleideten das natürlich wissen, aber halt entsprechend Marilyn Monroe oder wer auch immer halt noch nicht und das ist schon witzig und ich finde, der Film funktioniert vor allen Dingen über die doch sehr glaubhafte Beziehung der beiden Hauptdarsteller, weil die halt schon sich einfach so unterhalten, die sind halt gute Freunde und gehen sich gegenseitig tierisch auf den Sack die ganze Zeit mit ihren ganzen Machereien, aber sie halten dann halt trotzdem irgendwie zusammen und naja, da muss man dann halt durch, so was man ausgefressen hat und das fand ich halt sehr sympathisch, sowieso die Schauspielleistung insgesamt funktioniert sehr gut auf jeden Fall.
Mhm. Bevor ich was sage, Christian, du hattest doch irgendeine Frage noch, weil vielleicht stellst du dich einfach vorweg, dann kann ich gleich mit beantworten vielleicht.
Ja, nö, aber so, was deine Story zum Film, also wie du da rangekommen bist.
Einfach so, zu Filmen bin ich vor allem durch meine Mutter gekommen, weil die einfach viel Filme auch selber geguckt hat und auch immer so war, ja, hier, guck mal das, oder dann hat sie das mal ergeben, dass irgendwas lief und dann hat man das zusammen geguckt und dann war es so, ja, guck mal, das hier ist von Billy Wilder, das ist irgendwie ein großer Regisseur gewesen, keine Ahnung, bla bla bla. So, und so bin ich auch zu dem Film gekommen, weil sie hatte den mal auch in der Nachtschicht beim Radio aufgezeichnet und den auf Video dann wirklich mitgebracht.
Sie war Moderatorin?
Ja, die war im Radio, ja, beim NDR. Und und so hatte ich den dann auf Video und hab den dann wieder geguckt und gemerkt, ja, finde ich ja arschlustig und hab den dann als Kind, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist ja egal wie alt, auf jeden Fall, ich hab den halt runtergeguckt, wie blöde einfach, so wie ich das mit vielen Filmen gemacht habe eigentlich, keine Ahnung, ob es das ne? Und ich habe einfach da gemerkt, ich bin einfach ein Fan von so, ich weiß nicht, wo dieses Müh ist im Unterschied, so, weil ich mag sowas wie Hangover, mag ich ja nicht, solche Filme, aber ich mag so eine platte Comedy, wie es bei Some Like It Hot ist, so. Und da hat meine Mutter mich einfach so rangeführt, auch so, ich meine, die kennen auch kein Schwein, aber es waren so DDR-Komiker, Herricht und Preil, das waren auch so ein Komiker.
Nicht dieses Skatspiel-Sketch, der so großartig ist?
Die haben, ich weiß nicht, ob das Skat, weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall eine Menge gute, also Sketches, ich auf jeden Fall arschlustig finde nach wie vor. Ob die gut sind, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall dieser, so ein dummer Dulli-Humor, also dieses so, keine Ahnung, irgendwer sagt, irgendwie, dann geht es ja darum, dass in, bei Some Like It Hot dann irgendwie sagt sie halt ja und sie hat jetzt diesen Millionär getroffen und dem gehört Shell. Und dann und er sammelt auch noch Muscheln und dann sagt halt irgendwie irgendwie Jack Lemmon irgendwie, ah, er ist immer ein alter Muschelspieler. Und das ist natürlich an sich überhaupt nicht mal ein Witz, da gibt's auch keinen doppelten Boden. Ich kann mich aber beömmeln, wie blöd ist. Ich find's total witzig,
weil, und er hat sogar ein Fahrrad.
Und er hat sogar ein Fahrrad und das ist so sagen, da merke ich einfach diese Art von Humor hat mit mir schon immer was zum Resonieren gebracht. Und ich würde nicht sagen, ich glaube ja auch nicht daran, dass man Sachen sucht, also Sachen auf einen treffen und dann, das hat mich dazu geführt, so und so zu sein, sondern ich glaube, so war man eh immer und man findet nur Sachen, die mit einem selber sozusagen in Korrespondenz treten, so. Und ich glaube, und ich habe auch gemerkt, da passe ich wunderbar rein, so. Und das war dieser Film, humortechnisch, tut das auf jeden Fall. Also gerade dieser dusselige, aber harmlose Humor eigentlich auch. So, dieser Film tut ja wirklich keiner Seele weh.
Ja.
Er ist einfach albern. Und das mag ich gerne. Er ist so harmlos albern. Und das mag ich einfach sau gerne. Nach wie vor. Und ich hab den Film gewählt, weil ich den vor kurzem, ich weiß nicht, war das bei irgendwie Amazon oder irgendwo, weiß ich nicht, gesehen habe. Ach, guck mal, cool, ich kann mir den nochmal angucken. Hab den dann nochmal gesehen. Und es ging ja, war auch gerade die Phase von dem, wir waren gerade in der Phase der Planung, der langfristigen Planung. also war da in der Vorproduktionsphase, wie Klassiker Gas.
Ja, und dann noch diese Telefonkonferenz gerade.
Ja, richtig, die Konfi dann noch war vor,
stand mit den Sponsoren.
Die Telco, ja.
Telco, ja, genau. Ja, das sagt man wirklich. Ja, genau. Und ich, dadurch ist er mir überhaupt wieder nochmal ins Gedächtnis gekommen. Ich dachte mir, fuck, den fand ich früher mega cool. Ich hätte auch irgendeinen anderen Film nehmen können. So ist jetzt nicht, wie, dass ich sage, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich finde ihn aber cool und ich hatte auch Bock, weil ich glaube, ihr hattet den, glaube ich, alle noch nicht gesehen vielleicht. Und dachte mir, ich habe einfach Bock, den zu zeigen, weil ich glaube, das ist ein cooles Zeugnis so der Filmwelt vielleicht. Oder einfach maybe.
Einerseits, ich ein bisschen länger schnell, dass ich den gesehen habe, vor 3 Wochen oder so. Aber was ich noch ganz cool fand, ist, dass diese Erfahrbarkeit des anderen Geschlechts, also aus der Rolle von den Frauen dann das zu erleben, was ja den beiden Hauptcharakteren so widerfährt, das ist auch, wäre auch heute noch ganz interessant. Also ich habe es heute wieder gemerkt, als ich hier durch in Kreuzberg hinter einer Frau hergelaufen bin, zufällig, ich habe sie nicht verfolgt, die dann wieder an so Bauarbeitern vorbeigekommen sind, die erstmal ihr hinterhergepfiffen haben und ich wieder so gemerkt habe, krass, also die Realität einer Frau ist einfach anders als die Realität eines Mannes und das merkt man ja auch da, dass sie dann auf einmal, sobald sie in die Frauenkleider schlüpfen, dann von diesen reichen Millionärs-Assis irgendwie so angegraben werden und das finde ich, macht der Film schon ganz gut. Ich finde auch ganz geil diese Gags, aber gut, da bin ich auch immer noch so ein Jugendlicher, der es einfach witzig findet, wenn Leute nicht saufen dürfen, aber dann saufen, also was hat dieser Klassenfahrtscheiß. Und die ganzen Frauen holen alle irgendwo den Schnaps raus, obwohl nicht nur Klassenfahrt,
sondern auch noch eine Flasche Wermut.
Position ist. Aber was ich noch fragen wollte, ist, weil ihr das auch gerade schon so ein bisschen gedroppt habt, und ich glaube, eine Line ist doch auch die, wurde mir erzählt von Die Ärzte, aus diesem Männer, diese schrecklich haarigen Biester, das kommt ja auch so aus, wie heißt der, Männer sind Schweine. Ich habe den jetzt auf Englisch geguckt, weil ich einfach nur den Titel gesagt hattest, dann habe ich mir den auf Englisch angeschaut, aber du meintest eigentlich, deine Nostalgie hängt auch ein bisschen an der deutschen Übersetzung.
Ich kenne den eigentlich, ich kenne den nur auf Deutsch tatsächlich
auch. Habt ihr den auch auf Deutsch gesehen oder auf Englisch?
Ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen und kann auch gleich unseren geneigten Hörern mitteilen, dass der einfach auf archive.org, also diesem Internetarchiv, einfach in voller Länge auf Deutsch anguckbar ist, ganz legal.
Und ich glaube, also wie gesagt, ich kenne ihn auch nur auf Deutsch und das macht für mich auch viel der Komik aus, denn ich weiß einfach wirklich nicht, wie er auf Englisch ist, nach wie vor nicht. Allein schon, dass der Obergangster einfach Gamaschen-Colombo heißt. Das ist für mich halt schon ein Gag. Ich weiß nicht, wie das in Englisch ist. Malte, du hast ihn auch auf Englisch geguckt, nehme ich an.
Ich habe ihn auch auf Englisch geguckt, aber ich bereue es jetzt, weil du hast ja noch extra gesagt, Malte, guck den auf jeden Fall auf Deutsch. Auf Deutsch ist er lustiger. Und ich, auf Englisch, ich lag jetzt echt nicht auf dem Boden vor Lachen während dieses Films, muss ich schon sagen. Es war dann so sehr, also es ging oft so ein bisschen ins Nervige für mich, gerade bei Jack Lemmon, gerade auch seine Lache, die war sehr oft so sehr... sehr mit sehr hoher Stimme und so, ja, und also immer wenn Jack Lemmon in seiner Frauenrolle war ich so ein bisschen so, oh nee, lieber erstmal wieder eine andere Szene, so komm, hör mal auf zu reden jetzt. Und
für mich fiel auch die Synchronarbeit aus, weil ich finde, die ist sehr, die im Deutschen, ich weiß nicht, Hotte, wie du das beurteilst, aber ich finde die recht gelungen eigentlich. Also auch gerade, wenn er als Frau spricht, das ist an sich natürlich, also das ist schon lustig, so, weil es gut gemacht ist, finde ich.
Ja, da ist die Synchro auf jeden Fall on point, sag ich mal. Mich hat der Film insgesamt so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Leoparden küsst man nicht.
Nur vom Namen. Ist auch ein Klassiker, glaube ich.
Ne? Genau, das ist so eine, auch so eine Screwball-Comedy quasi.
Das,
von,
ist, das, das ist das Wort, ja.
Von 1938, ich glaube, 38, 39 oder so, keine Ahnung, mit Cary Grant und Katharine Hepburn.
Ja.
Und das ist halt auch so schwarz-weiß und halt auch so harmlos und Dullies einfach, die halt einfach witzig sind. Und das auch gilt, glaube ich, auch als ein so ein bisschen Meilenstein der Komödie. Ähnlich auch wie
Some Like Your Heart. Ist ein Klassiker, ja, stimmt. Mhm. Ja. Mhm.
Der ist aber trotzdem auch auf Englisch irgendwie schon wortgewandt, der Film auf jeden Fall. Also es sind nicht so die, weiß nicht, wenn du jetzt Hangover ansprichst, da sind es ja oft dann so, ein Tiger, ein Affe, ein Tattoo im Gesicht, Bro, so irgendwie. Und hier, ich habe nur gerade nochmal bei IMDb geguckt, zum Beispiel sagt er, als an diese Spats Columbo heißt übrigens der Mafioso
hier auf Englisch. Auch nicht schlecht.
Und da sind sie ja dann überführt, also sie haben dieses Massaker gesehen, dann sagen sie, we won't breathe a word, und dann sagt er, you won't breathe nothing, not even air. Und das sind halt solche Sachen, also solche komischen, das sind so kleine Wortspiele, aber da finde ich, kann man später auch nochmal bei Good Will Hunting drauf zu sprechen kommen, wenn so Details liegen in den Dialogen, wenn so kleine Spitzen sind, die irgendwie cool, aber unnötig eigentlich sind, dann bockt so ein Film oft mehr. Und ich finde, Some Like It Hot ist auf jeden Fall ein Film, der immer mal wieder so einen Gag einbaut und das alles so ulkig und lustig macht.
Weil
und,
halt auch,
wie er auf einmal da in der Badewanne sitzt. Also wie kommt diese andere, also solche bescheuerten Sachen, aber genau, was sagst du?
Was du gerade gesagt hast, so mit so spitzfindigen Dialogen, das ist, würde ich fast sagen, das Steckenpferd dieses Films, weil absolut, eigentlich jeder zweite Charakter einfach so jemand ist, der halt aufgeweckt ist und halt nicht auf die Zunge gefallen, sag ich mal. So, dass halt die ganze Zeit die Leute sich halt so Spitzfindigkeiten hin und her schießen. Gerade auch in den Szenen, die es ja zu Tausenden gibt, wo zwei Leute was wissen und eine dritte Person nicht. Mhm. Und dann halt die beiden Leute, die es wissen, halt immer so zweideutige Sachen abfeuern, die halt, das ist halt immer witzig irgendwie. Und wir macht man auch selber gerne und da kann man sich mit identifizieren einfach.
Ja, das ist, glaube ich, echt diese Art Wortsport, die uns allen sehr gut gefällt. Ich möchte auf Marilyn Monroe nochmal zu sprechen kommen, weil ich von der echt wenig wusste, außer natürlich, klar, Marilyn Monroe, man kennt sie, man weiß, wie sie aussieht, man weiß, sie war das Sexobjekt halt von dieser Zeit. Und ich finde aber trotzdem, was sie angeht, war ich also bis jetzt sehr uninformiert und ich denke mir so, okay, Sexobjekt, warum? Ja gut, sah halt sehr gut aus, war irgendwie kurvig und was auch immer, aber wie viel da dazugehört zu dieser Rolle, die sie da angenommen hat, das sieht man alles in diesem Film, wie krass das durchchoreografiert ist, also diese unschuldige Säuselstimme, dass sie eigentlich fast nur immer im Profil zu sehen ist, immer nur weiß,
Irgendwann rufe ich sie an.
Dass sie immer nur weiße Kleider trägt oder auch so halb durchsichtige Kleider. Und auch gerade diese Rolle hier von Marilyn Monroe in diesem Film ist ja wirklich, es klingt ein bisschen krude, aber sie ist blond, sie ist naiv, sie ist unterwürfig und sie will so ein bisschen gebumst werden, was sich halt ganz gut trifft, weil ja auch die ganzen Männer in dem Film eigentlich nur bumsen wollen, also oft sehr, sehr rallig sind, hatte ich das Gefühl. Und das war so meine erste Eingebung. Und dann habe ich ja wirklich auf Wikipedia geguckt und da steht wirklich, Marilyn Monroe ist deswegen berühmt geworden, weil sie diese Rollen gespielt hat, diese naiven, blonden Frauen, die immer halt, ja, so zur Verfügung standen, möchte ich das mal nennen, so unterwürfig. Also wirklich einfach, Wichsvorlage ist das Wort.
Was es in die große Depression und Medikamentensucht getrieben
hat. Und das fand ich einfach so krass, muss ich schon mal sagen, dass es wirklich ist, dass man sich das dann auf Wikipedia nachher durchliest und dann das 1:1 in diesem Film so ist. Und das,
also ich wusste nicht, dass wir jetzt ein Feministen-Podcast sind, Malte. Also ich finde es nicht in Ordnung, dass du jetzt hier so ein Klassiker-Film einfach jetzt so runterredest, weißt du, hier mit deiner Agenda.
Ich rede den gar nicht. Also für mich ist das eine sehr interessante, einfach so eine Zeitstudie, weil natürlich kann man den Film jetzt nicht sagen,
das ist schrecklich.
In 2017 wird es aber alles sexistisch. Nein, das ist natürlich dumm, das zu sagen, weil er ist natürlich aus den 50ern.
Aber dieses Ding, Alter, die heiße Frau, er ist als Frau verkleidet, liegt da im Bett und sie legt sich rein. Wenn ich dann mit einem Jungen, ich weiß ja nicht, wie jung du warst, als du das auf VHS gesehen hast,
vielleicht 9.
Okay, aber da 11, kann das schon
12,
so
13, ich habe den auch geguckt.
Da kommt man schon so in die Phase, wo man dann sich aber denkt, den gucke ich mir aber noch. Die Szene, da spule ich vielleicht nochmal zurück.
Ja, deswegen habe ich mich mehrfach als Frau verkleidet. Das hat nicht geklappt.
Der Film gewährt da in vielerlei Hinsicht tiefe Einblicke, sagen wir es mal so, vorsichtig formuliert.
Na, es ist halt auch geil, weil das halt so eine Mischung ist aus Sachen, die wir halt heute wahrscheinlich halt irgendwie sexistisch werden, aber es ist halt auch so geil prüde dabei. Also das finde ich auch so faszinierend, weil halt echt diese, im Film, gerade im Mittelteil, in diesem Zug und dann in diesem Resort in Florida, die Luft wabert ja wirklich so mit sexueller Energie. Also ich finde ja diese eine Szene geil, wo sich halt Jack Lemmon so mantramäßig immer wieder so selbst zureden muss. Ja, aber ich bin jetzt auch eine Frau. Ich bin jetzt auch eine Frau. Weil dem halt sonst einfach so fast die Hose platzt, hat man so das Gefühl. Aber es gibt halt keine Nacktheit, es gibt keine Nippel, es gibt keinen Sex oder so, wie man das ja heutzutage aus jedem Idiotenfilm halt kennt.
Du meinst Tony Curtis, ja, genau.
Ja, genau, sorry. Und selbst in dieser extrem langen, so angedeuteten Sexszene auf dieser Yacht, selbst da passiert ja nichts, außer dass halt geküsst wird, immer in 5 Sekunden Abständen. Die Szene ist schon
mega heiß. Bei dir vielleicht.
Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Weil heutzutage sieht man halt Filme, die echt nur 10% von dieser Energie haben, was auf dieser von dieser Erotik könnte man fast sagen, aber trotzdem dir Titten ins Gesicht drücken und du willst sie gar nicht. Und das finde ich halt lustig, das mal so genau andersrum zu sehen, was natürlich wieder der Zeit geschuldet ist.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens ein ganz komisches Erlebnis gehabt, was auch einer der Menschen, mit denen ich den Film geguckt habe, auch so hatte, ist, dass ich die beiden Typen verwechselt habe, sobald sie sich als Frauen verkleidet hatten. Weil ja der eine vorher so ein Draufgänger ist, der sich rangräbt an diese Sekretärin, so ein bisschen James Bond-mäßig, der andere eher zurückhaltend ist. Und sobald sie in die Rollen der Frauen schlüpfen, ist es umgedreht. Und ich hatte irgendwie tatsächlich gedacht, der vorher der Draufgänger war, wird auch weiter der Draufgänger sein. Erst als sie dann irgendwie die Perücken abgenommen haben oder so, ist mir dann so aufgefallen, ach krass, du hast gerade eine Szene komplett falsch interpretiert. Das fand ich irgendwie ganz seltsam, dass es so war, bei mir.
Also die Handlung, das muss man auch schon mal sagen, die hält natürlich keiner näheren Betrachtung statt, was überhaupt nichts Negatives ist. Also das stört mich überhaupt nicht an dem Film.
Klingt schon negativ.
Deswegen sage ich es nochmal. Aber ich finde schon geil, wie diese Schlüsselszenen, die Handlung vorantreiben, wie gestellt die dann doch sind. Also dass sie halt zufällig Zeugen werden halt in einer Tiefgarage von einer Hinrichtung und dass dann zufällig die Mafiosi im selben Hotel irgendwie ihre jährliche Mafia-Convention haben. Das
Treffen der Freunde der italienischen Oper. Das ist halt man aber auch schon fast ein, finde ich. Also wo der da seine Rede hält bei diesem Operntreffen, da ist man schon fast weggenickt, wenn man sich fragt, wann kommt denn jetzt endlich
das stimmt Ding. Auch, das geht mir auch selber so. Das fand ich auch immer lame. Das hat mich auch nicht mehr interessiert. Also das könnte man für mich auch rausschneiden.
Die kommen ein bisschen zu spät
aber,
rein.
Ich glaube aber, daher kommt ja auch dieses Ding. Das ist ja auch, glaube ich, ein Trope, oder? Auf eine Weise.
Diese Geburtstagstorte.
Der Typ, der mit dem Maschinengewehr aus der Geburtstagstorte kommt, das ist schon kommt aus dem Film. Und ich frage mich, wir haben auch ein paar ikonische Sachen. Und auch das Nobody is perfect. Das ist ja der Schlusssatz des Films.
Ist, glaube ich, auch eine Nummer. Da sind schon einige Lines drin, die einfach in der Popkultur...
Was ich gerne mag, ich meine, wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt, deswegen will ich jetzt auch nicht so lange reden, einen Beitrag dazu bringen, aber es ist einfach wirklich, für alle, die es jetzt hören, mir gefällt einfach diese subtile Komik, es ist so ein bisschen, der Witz ist so ein bisschen im Wortsport, aber, weil es ist eben nicht so wie bei Hangover, wir haben hier noch einen Tiger und hier passiert was Verrücktes oder das, in dem Film passiert die ganze Zeit eigentlich nichts Verrücktes, die sind im Zug, dann sind sie im Hotel. Gut, die witnessen ungewollt so eine Schießerei, aber das war's eigentlich auch. Der Rest der Komik oder das, was so passiert ist, liegt eigentlich vielmehr in der Sprache oder in so Details. So, es ist nicht
in der Mimik auch ganz
genau,
viel.
Genau, es ist wenig, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt von außen noch irgendwelche Sachen
anholen. Genau,
wir brauchen noch mehr Requisite, damit das noch witziger wird. So. Und das was ich bis heute gerne mag und auch so ein bisschen vermisse mitunter auch einfach.
Ja, das ist bei mir auch. Ich finde es auch, dass das wirklich ein guter Film ist. Ich finde auch, dass der seinen Konflikt gut aufbaut. Und ich finde auch, dass die Story eigentlich geil ist.
Für mich ist das total lustig.
Nice. So, sie sehen Mord, müssen dann weg. Und es wird ja auch schon vorher gesagt, dass es diesen Job gibt. Deswegen sind dann aber beide an Bord, das auch wirklich zu machen. Das finde ich alles ganz cool in dem Film. Das gefällt mir gut. Aber irgendwann reizt es so ein bisschen aus. Was ich auch noch... Mein größtes Problem bei dem Film, tatsächlich auf so einer Storytelling-Ebene, ist einfach, dass der eine von beiden... Also die sind ja beide ultra heiß auf Marilyn Monroe. Und der eine zieht dann einfach zurück. Der sagt dann einfach, okay... Ich date jetzt diesen ollen, hässlichen, reichen Typen, damit du nochmal versuchst, nachdem er vorher das gemacht hat. Aber man kann dessen Rolle ja auch gerade, wenn man den Schlusssatz oder das Ende betrachtet, als queer sehen. Man könnte es tatsächlich sogar als sowas wie so eine das Bekennen zur Homosexualität oder sowas deuten. Also würde mich nicht wundern, wenn, weiß ich nicht, in der queeren oder schwulen Szene das auch so ein Film ist, den man sich anguckt, weil das irgendwie witzig ist. Und das ist... Der hat viele dieser Sachen, dass es so ein Klassenfahrt-Gag-Film ist und das finde ich schon okay. Und bei so Filmen, die so alt sind, kann man auch nicht alles irgendwie kritisieren. Aber ich finde es fand's auch eine coole Wahl und finde es ein witziger Film. Aber irgendwie noch, weiß nicht, ob man den immer dann
vielleicht mal ein bisschen, mal kurz rausgeht und mal eine raucht oder sowas, wenn dann diese nervig langweilige Szene irgendwann kommt, dann wieder reinkommt. Irgendwie so.
Klar. Ja. Also für mich, ich habe mir die Frage ja selber auch gestellt, wie wäre das, wenn mir den jetzt einer vorgesetzt hätte? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann vieles auch schon gut als gut dröge empfunden hätte. Ganz klar, auf jeden Fall. So, ne? Weil, und das liegt natürlich auch in der Pace. Wir haben hier eine Szene, wo irgendwie er als verkleidet als Shell-Inhaber mit einem Mono sabbelt und dann treffen die sich nochmal. Klar, das sind, bin ich auch selber diese Erzählgeschwindigkeit nicht mehr gewohnt. Absolut nachvollziehbar. Es ist ein alter Film, der ist fast 6 Jahre alt, kann ich komplett nachvollziehen, ganz klar. Ja.
Gut. Und halt komische One-Liner wie dieses Type O. Also wie ist das auf Deutsch eigentlich? Blutgruppe 0?
Blutgruppe 0, sagen sie immer. Ja, okay, und man weiß nie so richtig, man denkt immer, irgendwann sagt das nochmal und dann ist es ein Gag.
Ja. Aber es ist einfach auch wieder zu spezifisch und deswegen ein Witz oder sowas. Ja. Aber egal. Mhm. Die Frage, die du eingeführt hattest, Horst, im letzten Cast, ist natürlich, dass wir noch, dass wir keine Punkte vergeben, aber entscheiden müssen, ob das überhaupt ein Lieblingsfilm sein darf von Max oder von Ressort. Ich finde das eigentlich sehr gut. Das kommt auch auf jeder Party gut, glaube ich, wenn man irgendwie sagt, ja, manche mögen es heiß von Marilyn Monroe, gehört ja auch zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Ich finde aber auch so, der ist irgendwie sympathisch, der hat was Ulkiges und ist aber nicht ganz so blöde, wie der sein könnte. Und deswegen darfst du behalten.
Danke.
Von Raisonschen Kanon.
Danke, sehr gut.
Ich finde, das passt auch einfach, der Film passt auch so ein bisschen zu Max. Der ist ja auch eher so ein bisschen oft in seinen Verhaltensweisen so ein bisschen auch 60 Jahre alt. Ja. Und dann ist das einfach eine solide Nummer.
Ja. Und trinkt noch im Bett.
Im Strumpfband noch ein Flachmann.
Ey, sorry, so ganz kennt man ihn. Genau, was du gesagt hast, Hotte, ist so geil, dass du den die Line bringst. So, er hat sogar ein Fahrrad. Ist einfach.
Ja. Das ist halt schon der beste Gag eigentlich im ganzen Film.
Ja. Und natürlich der, wo er sagt, beim Wasserpolo sind ihm immer die Pferde ertrunken. Das ist für mich auch so ein Fips Asmus in der Schrägschicht, Jerry Seinfeld-Witz. Das ist einfach auf jeder Ebene harmlos, aber lustig irgendwie. Und deswegen würde ich auch sagen, Max, diesen Lieblingsfilm darfst du behalten. Auch wenn es jetzt, ich fand ihn sehr angenehm, aber es ist nicht mein neuer Lieblingsfilm.
Ja, im nächsten Klassiker-Cast bringe ich dann Red Scorpion mit Dolph Lundgren, das wisst ihr.
Nice.
Ja.
Sehr gut. Scorpion King mit The Rock. Als die Mumie noch cool war. So, wir kommen zu meinem Film. Wollen
wir kurz Fensterpause machen?
Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich sag's trotzdem schon mal, wir kommen zu meinem Film und das ist Good Will Hunting.
Den hast du gemacht, oder was? Krass.
Good Will Hunting ist ein Film aus dem Jahre 1997. Regie geführt hat Gus Van Sant. Der hat, muss ich sagen, sehr viele Filme gemacht, die man irgendwie schon wieder so ein bisschen vergessen hat. Also zum Beispiel dieses sehr schöne Biopic Milk von 2008. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Sean Penn, oder?
Mit Sean Penn. Zwei Oscars gewonnen, Sean Penn auch einen davon. Oder auch dieses 1:1 Psycho-Remake von Alfred Hitchcock von 1998. Da haben übrigens mitgespielt Viggo Mortensen, Julian Moore und Vince Vaughn als Norman Bates. Also vielleicht müssen wir irgendwann mal so einen Trashcast eröffnen, wo wir uns so einen Kram nochmal angucken.
Oder mal ein Vince Vaughn-Special. Vielleicht das fände ich auch okay.
Ist auch einer der ganz, ganz Großen, ja. Und dann gibt es da noch diesen relativ aktuellen Film, also gedreht wurde der 2015, glaube ich 2016 hier rausgekommen, aber auch nie so richtig rausgekommen. Sea of Trees mit Matthew McConaughey.
Habe ich gesehen.
Ach, du hast den gesehen mit Ken Watanabe, die sich in diesen Wäldern des Mount Fuji kennen.
Das ist ein schrecklicher Film.
Da müssen wir ganz kurz mal abdriften, weil es gibt ja so Filme, die werden so lange so ein bisschen so als Oscar-Favoriten gehandelt oder es gibt da diesen Film und so, das war halt bei Sea of Trees, Gus Van Sant, Matthew McConaughey, gerade nach True Detective und Dallas Buyers Club, so auf der Höhe seines Schaffens. Ja. Und dann dieser Film, aber der ist ja dann mega ins Nichts verschwunden. Ja. Du hast den gesehen, oder was
hieß der? Ich glaube, der kam aber vor True Detective, ne? Meine ich.
Ich glaube nicht, aber ich bin...
Ich hatte irgendwann mal einen Trailer gesehen oder irgendwas darüber gelesen und dann durch Zufall den Ende letzten Jahres geguckt, weil irgendwer meinte, ja, ich habe die Empfehlung bekommen und dann lass den nochmal zusammen gucken. Okay, cool, lass ihn gucken. Ja. Das ist wirklich ein sterbenslangweiliger Film, der versucht, sehr bedeutungsschwanger und viel zu... das versucht er zu sein. Er versucht, viel über das Leben zu sagen. Er tut es aber leider nicht und es ist ganz anstrengend und es liegt aber auch nicht an Matthew McConaughey oder Ken Watanabe, überhaupt nicht. Es ist einfach ein schrecklicher Film und vor allem so schrecklich, weil er versucht, so schlau zu sein, aber so finde ich das so ein Terrence Malick eigentlich Conundrum, würde ich fast sagen. So,
Interessant. 23 hat er auf Metacritic.
Stark, übrigens. Ja.
Hart.
Ja, Gus, vielleicht fasst es Gus Van Sant auch so ein bisschen zusammen. Hat manchmal ein paar queere Themen angesprochen, aber sonst auch jemand, der vielleicht auch versucht, viel zu sagen in seinen Filmen. Da geht es viel um Coming of Age, da geht es viel um Entscheidungen, die getroffen werden müssen und vielleicht klappt das nicht immer. Aber Gus Van Sant hat eben auch noch diesen einen, seinen wohl bekanntesten Film gemacht, nämlich Good Will Hunting. Das Drehbuch geschrieben haben, Drehbuchschreiber kennt man ja oft eigentlich nicht so richtig, vielleicht kennt man die beiden, Matt Damon und Ben Affleck, vielleicht
nie gehört. Nee.
Schon mal gehört. Und für dieses Drehbuch hat der Film auch einen Oscar gewonnen, der andere dann für die Leistung von Robbie Williams, dem berühmten englischen Popsänger. Zur Handlung. Will Hunting, gespielt von Matt Damon, ist 20 Jahre alt und wohnt in Southie in Boston. Das ist so ein ärmeres Stadtviertel. Da wohnen vor allem Arbeiter mit irischer Abstammung, zusammen mit seinen Kumpels Chucky, gespielt von Ben Affleck, Morgan, gespielt von Casey Affleck, und Billy, gespielt von irgendwem anders, der heute nicht mega cool ist. Und die treiben mit Will allerhand Schabernack, zum Beispiel Baseball spielen, Arschlöcher kloppen, Bier saufen und was dergleichen mehr sind, wie der Philosoph sagt. Und Will arbeitet als Hausmeister am MIT. Da sind ja die ganzen schlauen Mathematiker und Ingenieure und so. Und da arbeitet auch Professor Gerald Lambeau, gespielt von auch heute eigentlich ein großer Star, Stellan Skarsgård. Der ist ein Mathe-Genie und hat quasi den Nobelpreis für Mathe mal gewonnen. Und er schreibt jedes Jahr eine Gleichung an die Tafel, die im Flur steht, die eigentlich niemand lösen kann, außer Will, der sich dann als Genie entpuppt. Eigentlich ist er so Arbeiterklasse, Hausmeister, aber er kann diese Gleichung lösen. Und dieser Professor entdeckt das dann und will aus Will also etwas machen, aber der, um mal einen Witz von Horst zu klauen, will das nicht so richtig. Und so tritt dann Robin Williams, meine ich natürlich, als Psychiater auf den Plan, der Will helfen soll, ja, so die richtige Entscheidung zu treffen. Welche Karriere soll er eigentlich einschlagen? Und außerdem gibt es noch Skylar, gespielt von Minnie Driver, die Will dann in einer Bar kennenlernt. Doch auch auf
sehr kleiner Fahrer.
Ja, genau. Auch auf die kann er sich nicht so richtig einlassen. Also in Good Will Hunting geht es ein bisschen darum, Genie und Wahnsinn, was mache ich eigentlich aus meinen Fähigkeiten? Muss ich überhaupt was daraus machen und so weiter? Und das wird so ein bisschen an unterschiedlichen Charakteren erörtert, die ich jetzt alle mal so kurz angerissen habe. Meine Frage an euch wäre erstmal, war das das erste Mal, dass ihr Good Will Hunting gesehen habt?
Nee. Es war das ungefähr 11. Mal oder so bei mir. Das ist für mich so ein Film, immer wenn der, als ich Kind war oder junger Jugendlicher, wenn der im Fernsehen lief, habe ich mich mit meiner Mutter auf die Couch gesetzt und diesen Film geguckt. Das war echt herrlich. Also das ist echt so eine meiner ersten Filmerinnerungen überhaupt. Ich weiß noch, ich echt damals so als, weiß ich nicht, 11-jähriger Good Will Hunting lief wieder und an den traurigen Stellen habe ich geheult und bei den dreckigen Witzen habe ich komisch geguckt, weil ich sie nicht verstanden habe.
Und weil Mama daneben saß, ja.
Genau, und das war ich ein bisschen peinlich berührt, natürlich. Ja. Nee, Quatsch.
Was man noch dazu sagen muss, jedes Mal, nachdem die beiden diesen Film geguckt haben, hat Maltes Mutter gehofft, dass er jetzt seine Mathe-Hausaufgaben macht. Stattdessen hat er Monster aus der Dose getrunken und Counter-Strike gespielt.
So war's.
Ich habe den zum zweiten Mal geguckt. Also einmal halt, als es gerade en vogue war, den zu gucken, keine Ahnung. Wahrscheinlich so
97.
Also 97 habe ich ihn mit Sicherheit nicht geguckt, weil da wäre ich acht Jahre alt gewesen. Aber so halt, ja, so zu so einer Zeit, wo man halt so die ganzen Filme aufgeholt hat, so was weiß ich, Matrix und so, die man vielleicht nicht unbedingt sofort beim Rauskommen geguckt hatte. Da habe ich den halt auch geguckt und habe ihn jetzt halt nochmal das zweite Mal gesehen, was sehr lange her ist, dass ich ihn das letzte Mal geguckt habe, aber trotzdem festgestellt habe, okay, man weiß eigentlich noch genau alles, was in diesem Film passiert. Also anscheinend sehr eindrückliche Szenen. Genau.
Witzig, weil damit habt ihr ihn alle früher gesehen als ich. Ich habe, glaube ich, Good Will Hunting das erste Mal vor 3-4 Jahren so geguckt. Also ich hatte den nie ich hatte den immer schon auf dem Schirm, dass es den gibt. Irgendwann dann mal gehört, dass, ich glaube, Elliot Smith einen Oscar auch gewonnen hat für die Musik in dem Film oder irgendwie sowas. Also da ist er nochmal aufgetaucht. Okay. Und dann habe ich nie gecheckt, was das heißen soll. Good Will Hunting, hä? Also irgendwie, was soll das eigentlich?
Das Gute ist ja ein Will.
Na, der Jagdgruß, glaube ich.
Jagging.
Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber es gibt also manche Sachen, stimmt, wo man sich immer, wo man keine Ahnung von sich immer so macht, was heißt das eigentlich?
Ich dachte jahrelang, dass irgendwie, ja, das Gute will jagen, war immer im Kopf, immer drin.
Genau. So, ja. Es gibt ja in diesem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Jay in Silent Bob ist, gibt es irgendwie Good Will Hunting 2 Hunting Season. Wird das so verarscht? Ben Affleck und auch Matt Damon und auch Gus Van Sant, glaube ich, die das so verarschen. Habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Bei mir übrigens auch Sachen aus dieser Kategorie sind kein schöner Land. Diese, ja. Da habe ich nie verstanden, wie das grammatikalisch geht. Und ich hatte eine
Benjamin-Blümchen-Kassette,
Krieg dem Verkehr. Das habe ich auch nie gepeilt, bis ich irgendwann jetzt mal verstanden habe, warum das grammatikalisch möglich ist. Aber ich habe den erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Und da hat er mich wirklich umgehauen, der Film, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass der sich relativ intelligent einer Thematik nähert und es ein bisschen anders macht als andere Filme. Plus diesen Bonus hat, dass alle Schauspieler mega sind, dass alle Charaktere gut etabliert werden und dass die Dialoge so nuanciert sind, dass es passt. Ich bin aber gespannt, es gibt bestimmt auch Kritikpunkte, aber was ist denn eure Meinung an sich erstmal so zu
Für mich ist so, ich finde, es ist einer dieser Filme, mit denen machst du nichts falsch. So, das ist einfach so ein richtig nicer Film und ich finde es halt auch so geil, dass er aus der Feder einfach ist von Matt Damon und Ben Affleck. Ben Affleck, der sich ja jahrelang so viel Shit geben musste auch, so dafür, dass er so Dulli-Rollen gespielt hat in so blöden Rom-Coms und so weiter, der mittlerweile sich aber auch im Standing arbeitet als veritabler Regisseur, als veritabler Regisseur, Oscar-Gewinner etc. Auch, und vor allem nicht zuletzt natürlich als Drehbuchschreiber. Und ich finde, es ist so dieser Film hat so einen schönen Ton, so eine schöne Sprache und eine so schöne Erzählweise. Dieser Film, den kann man sich so gut angucken. Und weil es auch eine schöne Geschichte ist, die erzählt wird. Weil es geht ja auch um diesen Identitätskonflikt, den Matt Damon durchlebt. Dieses einmal, ja fuck, ich bin so dieser Junge aus den Suburbs oder was weiß ich was, aus irgendwie, was weiß ich was, oder nicht Suburbs, keine Ahnung.
Southie.
Und dieser Kampf, und das finde ich immer, ist ein schöner, ich mag diesen Konflikt so zwischen, okay, was bin ich gewohnt zu sein, was ist aber noch in mir und was ist vielleicht meine Verantwortung mir gegenüber, sozusagen meinem Ich gegenüber, was müsste ich oder könnte ich, schrägstrich müsste ich vielleicht eigentlich in Zukunft sein, sozusagen. Und das ist ja dieser Konflikt von Matt Damon, weil auf eine Weise ist ja dieser Typ, der einfach so mega smart ist und cool ist und respected mit seinen Freunden und kumpelt gerne ab, trinkt gerne ein Bier, aber er ist einfach so, Digga, du bist auch einfach hammerschlau und soll das wirklich alles sein? So willst du wirklich für den Rest deines Lebens hier in Nebenjobs deine Zeit verpulvern oder musst du dich am Ende doch wirklich auch einfach deinem Potenzial sozusagen gerecht werden und dem auch folgen. So. Und ich finde, das macht für mich diesen Film auch so aus und deswegen mag ich diesen Film auch so gerne.
Das ist auch so ein schön universelles Thema, wo sich, glaube ich, echt die meisten Leute irgendwie auf einer Ebene mit identifizieren können. Aber was das Skript für mich so intelligent macht, ist, dass die Charaktere genauso auf so eine Art und Weise überzeichnet sind, dass dieser Konflikt einfach noch mal sichtbarer und greifbarer wird und man ihn noch besser nachvollziehen kann. Und dass es halt trotzdem überhaupt nicht platt ist. Weil man, also seien wir mal ehrlich, Matt Damon könnte doch einfach nur intelligent sein und nicht irgendwie das Jahrhundertgenie. Und Robin Williams könnte doch einfach so netter, verständnisvoller Psychologe sein, der irgendwie vom Leben gezeichnet ist und irgendwie Ahnung hat. Aber der muss halt nicht der überdepressive Jungwitwer sein. Mhm. Aber dadurch, dass die Charaktere eben so ein bisschen auf die Spitze getrieben sind, finde ich, werden diese Charaktere einfach sichtbar. Und das finde ich halt auch einfach so geil. Vor allem, wenn diese Rollen dann mit solchen Schauspielleistungen nochmal gefüllt werden.
Ich würde
eher
sagen, das funktioniert nur deswegen. Weil du einen Matt Damon, weil du einen Robin Williams hast, die das halt glaubhaft trotzdem rüberbringen können. Was sie für Lebensgeschichten haben. Weil wenn du da irgendeinen No-Name-Schauspieler hinstellst, der dir glaubhaft weismachen soll, diese ganze Backstory von Robin Williams-Charakter, das funktioniert halt nicht. Da brauchst du jemanden, der es einfach kann. Und dann funktioniert es halt richtig geil. Ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, ich wäre gerne bei dem Gespräch dabei gewesen, wo sich Ben Affleck und Matt Damon darauf geeinigt haben, wer welche Rolle spielt. Weil ich glaube so ein bisschen, dass sie beim Schreiben beide dachten, ah ja, und dann spiele ich den smarten Dude, der einfach irgendwie eigentlich ein Mathe-Genie ist. Und dann irgendwann hat Matt Damon so gesagt, ja, das mache ja dann ich. Und dann hat Ben Affleck wahrscheinlich so, oh, okay. Also, dann bin ich der Dulli.
Okay. Na gut. Aber ich finde, dass man, ich meine, die sind beide ja noch relativ jung gewesen, als sie das geschrieben haben. Ja. Und ich finde, man merkt das dem Film an. Also eigentlich ist das wirklich vielleicht auch so ein Film, den du mit Mutti guckst, der irgendwie angenehm ist. Aber gleichzeitig merkt man so, dass diese ganzen Gags und Jokes, die eigentlich überflüssig sind so ein bisschen, dass das so zwei junge, coole Typen geschrieben haben, die sich überlegt haben, so, ey, was wäre eigentlich, also zum Beispiel diese Szene, in der Robin Williams Matt Damon erzählt, wie er seine große Liebe kennengelernt hat. Und da erzählt er ja von diesem krassen Baseballspiel irgendwie, bei dem Wunder was abgegangen ist und die beiden gehen mega ab. Und dann sagt er so, ja, ich war gar nicht da. Denn ich habe gesagt, I gotta see about a girl. Ich muss mich mit dieser Frau beschäftigen. Und dann sagt er, ja, wie konntest du das machen und so. Und dann, das wäre eigentlich ja die Szene gewesen. Sie bauen es auf, sie erzählen vom Baseballspiel und dann sagt er, aber ich hatte zwar ein Ticket, aber ich war gar nicht da, denn ich musste mich mit den Medien beschäftigen. Aber dann gibt es noch diese kleine Szene danach, wo Matt Damon sagt, es wäre schon ganz geil, wenn du zu dem Spiel hingegangen wärst. Ja. Robin Williams, so von wegen so, ja, ich wusste ja nicht, dass der einen Home Run schmeißt. Halt so. Ja. Und das sind halt diese kleinen Spitzen, finde ich, die in diesem Script drin sind. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, wo zum Beispiel diese Diskussion mit dem fucking Sandwich, weißt du, wo schon Ben Affleck, quasi Oscar-Gewinner für Argo, Casey Affleck, Oscar-Gewinner für Manchester by the Sea, in ihrer jungen Form sitzt und Ben Affleck in der Sandwich gegeben hat, what am I, fucking Sandwich Welfare? Und das sind halt so kleine Gags, bei denen ich echt hart lachen muss. Also weil, wo ich wirklich denke, die Leute sind auch so ein bisschen homophob, sexistisch, aber die haben alle schon das Herz am rechten Fleck und sind witzig, aber sind halt so wie Kumpels auch und geben sich einfach immer so Breitseite. Und ich finde, das ist ganz cool, dass du diese so ein bisschen Ghetto-Boys hast, die so miteinander interagieren, aber gleichzeitig, und das ist für mich auch eine große Stärke des Films, dass er seine Nebencharaktere und vor allem halt Robin Williams und Stellan Skarsgård nicht außer Acht lässt. Denn die haben am Ende diesen Face-Off, wo Robin Williams irgendwann sagt, es geht nicht immer nur um dich, es geht nicht immer nur darum, was du wolltest. Und das finde ich ganz interessant, ist auch dieser Konflikt, was mache ich eigentlich aus meinem Leben, wie viel ist Ruhm mir wert, bin ich eigentlich immer noch ängstlich, neue Entscheidungen zu treffen, habe ich immer noch Angst vor etwas anderem oder vor jemandem, der mir etwas wegnehmen kann. Da gibt es nochmal so ein Face-Off später, was ich ganz cool finde. Ich kenne aber auch Leute, die gesagt haben, irgendwie so ab, wie das immer ist, ist ja immer die heilige Grenze, ab einer Stunde 30 wird es ein bisschen langweilig. So, ich finde es nicht, ich finde es immer noch cool. Ich finde, dass jede Szene in sich irgendwie geil ist, aber ich fand halt vor allem gut, dass es diesen Konflikt nochmal gibt, also wo die beiden Mentoren auch nochmal so Issues haben, die sie miteinander ausmachen müssen, wo du dann endlich mal irgendwann merkst, ah krass, Stellan Skarsgård hat quasi diese Fields Medal gewonnen für Mathe, aber er peilt eigentlich immer noch nicht, dass man auch ohne weltlichen Erfolg trotzdem glücklich sein kann. Er ist immer noch nicht gepeilt, er denkt immer noch, alles dreht sich um ihn.
Ja.
Ja, ist ganz geil. Und wo du auch gerade die ganzen Nebencharaktere ansprichst, es ist vor allem auch wichtig, dass die Menschen hier einfach immer echte Menschen bleiben. Und da lohnt sich nämlich auch mal der Vergleich zum Beispiel zu Manchester by the Sea, weil das da, finde ich, genauso ist. Ja. Also hier ist es auch so bei Good Will Hunting, dass dieser zentrale Handlungsstrang, also diese Therapie-Sessions, wenn man sie jetzt so nennen will, nicht komplett diesen Film beherrschen. Ja klar, hat Matt Damon irgendwie riesige Probleme, aber er geht auch auf Dates und er isst auch Burger und er geht mit seinen Kumpels weg und irgendwie macht halt einen dummen Monolog über ein Sandwich. Er lacht, er hat Spaß, er hängt mit seinen Kumpels ab, was auch immer. Und bei Robin Williams ist es ja genauso. Er hat ja auch so seine Kneipen-Buddies noch am Start später, was ich auch noch so ganz coole Parallele fand zwischen den beiden. Generell gibt es einfach super coole so Parallelen und Gegenüberstellungen zwischen diesen drei Fraktionen. Und wenn man da, also dem Mathe-Professor, Stellan Skarsgård, dem Robin Williams und Matt Damon, und wenn man da so ein bisschen in die Aussage mal reingehen will, das finde ich, das ist echt einfach mega klug gemacht. Eigentlich viel zu klug für irgendwie ein paar Anfang 20er, die das geschrieben haben. Finde ich, bin ich echt neidisch und ein bisschen sauer, dass ich sowas nicht schreibe. Wie halt, also wirklich der Stellan Skarsgård, der Mathe-Profi halt sagt, du bist es irgendwie der Gesellschaft schuldig, dein Potenzial auszunutzen. Ben Affleck als sein Hängerkumpel sagt, du bist es halt mir bzw. deinem Umfeld schuldig, dein Potenzial auszunutzen. Und Robin Williams als Therapeut sagt, du bist es echt nur dir selbst schuldig. Und da, du hast halt echt diese drei Seiten, die auch, wie du es schon angesprochen hast, Christian, die beiden Mentoren untereinander auch nochmal so ein bisschen aushandeln, wie es denn ist mit dem Potenzial und dem Ausnutzen und der Leistungsgesellschaft. Und dadurch ergibt sich halt so ein richtig geiles Netz aus Standpunkten und Meinungen, wo ich mich echt jetzt immer noch frage, wer hat eigentlich recht? Und ich weiß es auch immer noch nicht so genau.
Und der Film eiert halt cool. Ja auch so ein bisschen rum.
Das ist die Aussage des Films einfach, dass halt niemand recht hat.
Ich finde halt zum Beispiel die Szene mit Ben Affleck da auf dem Bau super
das
stark.
Das ist eine der stärksten, finde ich.
Wo er halt sagt, ey, wenn du in 20 Jahren immer noch auf dem Bau bist mit mir, dann bringe ich dich um, quasi. Das finde ich nachvollziehbar, dass er das
sagt.
Und das ist, das ist eine starke Szene. Ich weiß aber nicht, ob ich das unterschreiben würde. Eigentlich nicht, weil irgendwo ist das ja genau dasselbe Guilt-Tripping wie von Stellan Skarsgård als Mathe-Nerd. Weil der sagt ja auch, du musst es halt für wen anders machen eben, dass du halt deinem Potenzial gerecht wirst. Und ich finde es eigentlich nicht, dass Matt Damon es jetzt Ben Affleck in dem Sinne schuldig ist, da sein Arbeitsmarktpotenzial abzurufen, nur weil er es hat. Also da ist halt immer so eine Frage.
Aber das ist doch genau die Aussage des Films.
Aber das ist ja auch immer so, das ist natürlich, da kommen wir auch natürlich in eine politische Diskussion, ist das Abrufen des eigenen Potenzials primär ein Abrufen sozusagen, dass dem, ist es ein Abruf im Sinne des Arbeitsmarkts oder ist es nicht vor allem auch einfach erstmal ein Abrufen einfach der eigenen Fähigkeiten, abseits jeder Form von politischer Theorie, Staatsform, Blablas, scheißegal. Und ich finde, das auch so geil. Und da ist dieser Film auch so cool. Genau, genau wie ihr schon gesagt habt, er bringt so viele Standpunkte rein und macht, erstmal macht er da keinen Punkt, was cool ist. Aber ich finde, ja, der, auf einer sehr menschlichen Ebene bespricht er all diese Themen. So eben auch in der Form von Robin Williams, so von wegen so, ja fuck, ich habe halt gerade keine Frau mehr und es geht eigentlich um gar nichts. Es geht einfach darum, also es ist eh gerade alles scheiße. Mhm. Es geht um nicht, geht nicht um eine scheiß Medaille, um gar nichts. Worauf wollte ich hinaus? Den Faden verloren. Ich hab einen Punkt auch schon gemacht.
Ja, ja, ich würde noch kurz sagen wollen, dass ihr seid ja schon mitten in der Diskussion, ne? Was soll eigentlich Matt Damon machen jetzt? Oder wer hat den besseren Grund? Mhm. Wer legt ihm den besseren Grund da, sein Leben zu leben? Und das Witzige finde ich, dass, und das halte ich persönlich für das absolut Geniale an diesem Film, ist, dass das die Frage ist, die im Mittelpunkt steht. Denn alle möglichen anderen, ja, Filme hätten das ganz anders aufgezogen. Ursprünglich sollte es ja auch, glaube ich, darum gehen, dass jemand so ein Mathe-Genie ist, der dann aber vom FBI getargetet wird oder mhm, so. Also die, da gibt es ja ganz viele Geschichten. Aber was ich so genial finde, man könnte dem Film ja ankreiden und sagen, warum ist der so ein Genie? Also wer ist denn so ein Genie, dass der da irgendwie, er ist irgendwie, weiß ich nicht, aus diesem Viertel und dann kann er so eine Mathe-Gleichung lösen und bla. Das setzt der Film ja als Prämisse. Matt Damon ist einfach mega schlau und es wird erklärt darin, dass er irgendwie, es gibt immerhin eine Szene, die das erklärt, wo er sagt, I could always just play. Ich wusste einfach immer, wie das geht. Und dann würde ja ein anderer Film sagen, okay, wir haben diesen Jungen aus dem Ghetto, der versucht, der ist irgendwie schlau, aber er muss erstmal irgendwie ankommen. Er muss erstmal in die Schule überhaupt reinkommen. Ja. Muss, da gibt es schon irgendwie so ein paar Hindernisse, die er überwinden muss. Dann kommt er endlich in die Schule, dann nimmt ihn sein Professor nicht ernst. Dann muss er irgendwie da höher kommen. Ja. Dann gibt es irgendwie das erste, weiß ich nicht, irgendwie die Mathe-Olympiade.
Ja, genau.
Da muss er irgendwie gegen die anderen Boys.
Ja, aber da verliert er dann noch. Genau, da verliert er dann noch.
Dann gibt's, irgendwann muss er sich irgendwo bewerben. Er will immer größer werden, er will immer besser und irgendwann schafft es. Und Good Will Hunting, was ich wirklich genial finde, sagt einfach, das ist schon so. Und es gibt nur, also der Aufbau, der Stellan Skarsgård erkennen lässt, dass er so schlau ist, der baut schon mal das ganze Setting auf und alle Charaktere. Also wenn der erste Konflikt kommt, was machst du eigentlich aus deinem Talent, kennen wir schon so erstmal jeden im Film. Und dann geht die eigentliche Frage los. Und die eigentliche Frage ist los, ist, die eigentliche Frage ist, du hast das Talent, aber du hast keinen Bock, was draus zu machen. Ja. Und das kenne ich nicht aus dem Blockbuster-Kino. Nee. Ich kenne irgendwie diese Frage gar nicht. Die kenne ich aus meinem Leben. Die kenne ich, ich meine, wir waren... Natürlich nicht, dass ich irgendwie Will Hunting bin, aber wir waren auch auf einer hochbegabten Schule, da waren auch irgendwie geniale Leute. Es ist für jeden irgendwann die Frage so, wie kreativ will ich sein, was will ich mit meinen Talenten, die ich habe, machen, wo will ich hingehen, wem bin ich was verantwortlich? Und ich finde es wirklich krass schlau für so junge Leute, aber auch für so einen Film, der so viel Resonanz bekommen hat, dass das die Frage ist und dass man sich daran so abarbeitet irgendwie an diesem Konflikt. Und das finde ich echt richtig cool an dem Film. Das gefällt mir daran richtig gut.
Das hat ja auch schon Gandalf gesagt in Herr der Ringe, die Gefährten. Ne? Was willst, also ich zitiere jetzt nicht 1:1, aber was willst du anfangen mit der Zeit, die dir gegeben ist? Und das ist eine Frage, die dieser Film auf jeden Fall stellt. Und ich finde, das macht er auf sehr schlaue Art und Weise. Und das, genau wie Malte auch gesagt hat, ich finde auch viel zu reif für solche jungen Drehbuchautoren. Frechheit.
Ich würde, ich finde gar nicht, also stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich... Also es ist eine schlaue Art und Weise auf jeden Fall, aber viel angenehmer finde ich, dass diese Frage wirklich einfach ja halt auf den Tisch gelegt wird für jeden quasi und der Film dir aber nicht sagt, ja, das hier wäre richtig gewesen, sondern einfach nur sagt, ja gut, das ist die Situation, es gibt hier tausende Parteien, die irgendwie Ansprüche auf dieses Leben, dieses Menschen erheben, was er machen sollte. Und aber der Film selber, also selbst das Ende muss ja nicht unbedingt ein Happy End sein oder so. Nö, jetzt, also ich möchte jetzt überhaupt nicht spoilern, aber selbst da sagt der Film nicht, okay, das war jetzt aber die richtige Entscheidung oder
geil
so.
Ist halt, geil ist halt schon, aber auch halt die eine Spitze, die der Film auch so politisch bringt. Ne? Als er doch, wo ist er dann? Bei der NSA? Bei der NSA, in diesem, ein toller Monolog. Und da eigentlich in diesem tollen Monolog, ich weiß nicht, die Szene ist wahrscheinlich 2 Minuten lang oder so und da einfach nochmal komplett, also... ziemlich viele Sachen auf den Punkt bringt. So, irgendwie, das finde ich auch stark.
Und es ist dieses Ding, und das kennen wir, glaube ich, auch alle ganz gut, ist dieses auch so dieses Overthinking. Also wenn ich die ganze Zeit mir nur überlege, was ich irgendwann mal machen will und warum ich das und das nicht machen will, dann fange ich aber auch gar nichts an. Und du musst ja auch manchmal irgendwas anfangen, um mal zu gucken, wie es ist und da auch Erfahrungen zu sammeln. Und Matt Damon ist halt so booksmart. Und das ist ja auch dieses Ding, booksmart gegen streetsmart irgendwie. Und er hat natürlich dieses... schon dieses Street Smartness auch, aber er muss auch irgendwann mal in irgendeine Richtung gehen. Und das haben wir noch nicht angesprochen, ist die Liebesbeziehung zu Minnie Driver.
Ja, wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Die ist nicht, vielleicht hätte man Minnie Driver noch einen größeren Character Arc geben
können. Die spielt so gut.
Aber ich finde, sie ist für mich die perfekte Freundin, die ich je in dem Film gesehen habe. Also ich finde, sie ist so lässig und so cool, aber gleichzeitig ist sie auch emotional eigentlich so reif ihm gegenüber, obwohl sie ihm intellektuell nicht das Wasser reichen kann. Und das, finde ich, ist total
unrealistisch, aber schön.
Ja, aber sehr angenehm in diesem Film. Plus, was ich auch da sehr gerne mochte, war, dass sie diesen britischen Akzent so ausspielt, dass wirklich so Betonungen, die haben, irgendwie so komödiantisch auch genutzt werden. Das fand ich auch cool. Aber das hat mir auch super gut gefallen. Also, dass sie auch, zum Beispiel, sie ist eine sehr starke Frau, aber sie flennt natürlich auch wegen dieser Beziehung. Aber es ist nicht so, die Frau weint jetzt, sondern sie hat auch einen Grund dazu. Und sie ist eigentlich reifer als er, aber nicht auf dieser intellektuellen
Ebene, sondern
auf dieser
emotionalen Ebene. Die Szene funktioniert ja sowieso darüber, also diese ganze Dramatik, die da aufkommt, die kommt ja darüber auf, dass halt alle Leute wissen, außer er, dass er halt ein absoluter Vollidiot gerade ist. Einfach in diesem Moment.
Ja, aber das ist auch so ängstlich, also das ist ja sowieso was, ein Thema des Films. Selbstsichere Menschen, die aber eigentlich in ihrem tiefen Kern so ängstlich sind, irgendwas einzugehen. Und das ist ja, das finde ich eben so schlau, ist dieses, du hast Angst, dieser Person mehr von dir zu geben, weil sie dann weggehen könnte, weil sie sich dann verlassen könnte, weil sie dich dann betrügen könnte, nachdem du mehr gegeben hast. Und das ist ja dann auch diese ganze psychologische Ebene. Ich kenne mich mit Psychoanalyse jetzt nicht sonderlich gut aus, aber ist ja, dass Robin Williams auch immer noch denkt, da ist noch was. Also irgendwas ist noch in diesem Menschen, was noch rauskommen muss, damit der gereinigt in sein neues Leben gehen kann. Und das kriegt er ja dann auch noch so ein bisschen raus. Und das finde ich halt auch so schlau. Also ich finde, man kann es so auf viele Sachen interpretieren. Vielleicht können auch manche sagen, wird es ein bisschen zu beliebig dadurch.
Da habe ich aber auch gelesen, dass es sehr unrealistisch dann wird, weil ein wirklicher Psychologe nie auf diese Art und Weise mit seinem Patienten reden würde. Und ich dachte mir so, okay, halt dein Maul, guck den Film nochmal und versuch zu verstehen, worum es geht.
Geil, aber ich finde auch genau in dieser Verletzlichkeit liegt so ein bisschen das Meisterhafte in Matt Damons Performance. Also muss ich auch mal sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, den dieser Film irgendwie zu 100% kalt gelassen hat. Ich glaube, das geht fast gar nicht. Aber gerade bei Matt Damon ist es echt diese unglaubliche Verletzlichkeit, die immer da ist, in jedem Blick irgendwie, selbst wenn er halt seine Tough-Guy-Fassade gerade aufgebaut hat, dann kauft man immer gleichzeitig diese Fassade ab, aber auch eben, dass da noch was drunter ist. Und das finde ich auch so geil. Und mein Lieblingsteil des Films, ich muss erstmal sagen, die Beziehung mit Minnie Driver ist für mich was Negatives, nicht weil sie da ist, sondern weil sie zu zweckmäßig ist, so zu kurz. Der hätte man mehr Zeit geben können. Da werden mehr so Stationen einer Beziehung abgehakt, hatte ich das Gefühl. Erstes Kennenlernen und dann irgendwie erster Streit oder was auch immer noch dazwischen kommt, was auch immer. Aber mein Lieblingsteil ist eigentlich der Anfang der Beziehung zwischen Matt Damon und Robin Williams. Also wie dann Robin Williams als Therapeut sofort checkt, wie er hier diese Machtverhältnisse zwischen diesen beiden abstecken muss. Dass er halt unbedingt Matt Damon von Anfang an die Stirn bieten muss und ihm halt quasi so aufzeigen muss, dass es Sachen gibt, in denen er eben nicht der Klügste ist. Ja. So, und diese, wie sie das halt so zwischeneinander ausloten, was dann in diese Szene mündet, auf der Parkbank am Fluss, mit dem vielleicht einen der besten Monologe, die ich kenne, vielleicht von Robin Williams, wie er ihm dann erzählt, was echte Liebe überhaupt ist und nicht nur Liebe, die man aus einem Buch kennt.
Aber auch vorher ganz kurz diese Szene, wo sie sich das erste Mal treffen, finde ich so schön gemacht, dass Robin Williams immer versucht einzuhaken, also immer zu sagen, warst du schon mal da? Hast du schon mal das gefühlt? Irgendwie, was ist denn deine Meinung dazu? Und Matt Damon jedes Mal wieder so ausweicht und was anderes erzählt. Ja. Und das mündet ja, also dieser Monolog von Robin Williams hat das geilste Setup der Welt eigentlich, weil Matt Damon ja vorher, bevor er diesen Monolog hält, zu ihm sagt, hast du irgendwas mit Schwänen? Gibt's da irgendwas, worüber wir reden müssen? Ja. Was hat der also man kennt es selber, wenn man so versucht, so einen Gag zu bringen und dann man so merkt, der ist echt der beschissenste Gag. Ja. Und das ist ja irgendwie
also aus der sagen, Ecke
was
heraus.
Was wollte er sagen, halt, dass er Schwäne fickt? Ja, oder was war sein Witz? Und dann kommt er halt mit diesem Hammer-Monolog, ne? Das wollte ich nur kurz ansprechen.
Fun Fact zu der Szene auch, da haben zeitweise bis zu 3000 Leute zugeguckt in diesem öffentlichen Park bei dieser Szene. Wahrscheinlich auch nicht so einfach, das dann abzuliefern, wenn auf der anderen Seite der Kamera 3000 Leute stehen. Aber egal. Ja. Nur kleiner Fun-Fact.
Übrigens, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt waren für die Rollen ursprünglich mal angedacht, die dann von Ben Affleck und Matt Damon
gespielt wurden. Sollten die Schwäne spielen.
Das war eine sehr lange Unterbrechung.
Ja, ich war fertig, also alles kein Stress. Ja.
Habt ihr denn jetzt, die ihr jetzt nicht diesen Film eingebracht habt, es war jetzt sehr positiv, irgendwelche negativen Sachen, wo ihr sagt, das nervt mich ein bisschen an dem Film, das ist irgendwie blöde oder so?
Also gut, das ist jetzt keine Kritik an dem Film, aber manchmal fragt man sich doch, ob es noch ein andere, anderen Suburb in Amerika gibt, außer Southie.
Ja, das stimmt.
Weil ungefähr jeder zweite Film, wo irgendwelche weiße Unterschichtler herkommen, halt in irgendwie Southie spielen.
Na gut, es gibt schon noch
St. Louis, Missouri.
South Central, L.A., komm.
Ja, naja, gut, okay.
Aber
da spielen, da sind ja dann keine Weißen.
Nee, das stimmt.
Im Normalfall. Das
nicht so viel.
Also es gibt quasi South Central und es gibt Southie.
Southie Central.
Ja, also ich habe keine Kritik am Film mir zumindest aufgeschrieben, aber um mal zu der Frage zu kommen, ob du diesen Film, ob das dein Lieblingsfilm sein darf, muss ich sagen, Christian, ich habe Kritik an dir. Du denkst zwar, du wärst wicked smart, wie Casey Affleck sagen würde, und schwingst die Prätentiös-Keule in Folge 1 der Special Cast und kommst dann mit Good Will Hunting um die Ecke. Der ist nicht prätentiös, aber das ist schon, das ist die safeste Wette, die du hättest machen können. Weil, wie gesagt, es gibt, glaube ich, keine Leute, die den Film nicht mögen.
Er ist schon
was
auch
sagst
prätentiös.
Du zu deiner Verteidigung?
Er ist schon auch prätentiös und zwar in der wahrscheinlich beschissensten Szene dieses ganzen Films, die auch wirklich einfach meiner Meinung nach eine wirklich schlechte Szene ist. Und zwar, wo sie in dieser Bar das erste Mal Skylar treffen. Und da ist ja dieser Typ mit dem Pferdeschwanz, der später irgendwann mal den Bösewicht in 12 Monkeys spielen sollte. Und genauso aussieht, bloß halt 20 Jahre jünger. Da finde ich, da merkt man wirklich, wie alt die Leute sind, die dieses Skript geschrieben hat, weil sie sich nämlich denken, es wäre doch mal richtig geil, wenn irgend so ein studierter Idiot in der Bar irgendwas Schlaues sagt und dann weiß man selber aber was Schlaueres.
Ja, genau,
und diese Szene ist so unnötig lang und finde ich richtig schlecht. Ansonsten ist der Film echt in Ordnung.
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass man das den Film gerne haben darf. Du darfst ihn auch gerne als Klassiker behalten. Es ist schon ein bisschen Safe Play. So, es ist für mich auch so ein Feel-Good-Film.
Ja, also das jetzt Safe Play ist natürlich immer das zu sagen, was Malte sagt. Das ist natürlich so ein bisschen deine Rolle.
Du weißt ja nicht, was wir letzte Woche schon besprochen
getroffene
haben.
Getroffene Hunde bellen. Au, au, au.
Au, au. Aber das muss ich wirklich sagen, das war mir nicht. Also ich kenne irgendwie fast keinen, der den so geil findet wie ich. Also ich habe noch nie von irgendwem, aber der ist auch. Glaub,
weil du ihn 10 Jahre zu spät geguckt hast.
Platz 104, glaube ich, bei der IMDb.
Nee, ich glaube, es ist auch gar nicht so, dass ich. Ich weiß jetzt auch nicht,
du hättest halt viele noch, Leute, was du noch hättest nehmen können, ist die Verurteilten. Das wäre auch noch
ich weiß jetzt auch nicht, viele Leute, die sagen, dass es ihr Lieblingsfilm ist. Für mich ist einfach im Kopf so jemand, also so ein Film, wo ich sage, ja, passt. So, das ist. Alles
müssen
gut,
jetzt,
es ändert nichts am Film.
So. Ernster machen, als es ist.
Nein,
es war
Quatsch,
erstmal
Blödsinn.
Nur ein Gag. Also ich kenne den Film halt schon seit 15 Jahren und fand ihn irgendwie, und ich weiß das irgendwie auch. Ja,
ja, das ist einfach ein geiler Film.
Aber er fällt. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Genau, also für mich ist trotzdem dieser hauptsächliche Konflikt immer noch interessant, aber ihr habt den.
Total.
Es ist aber trotzdem witzig, euch einen Film zu geben, den ihr länger kennt als ich.
Ja.
Vielleicht aber, wenn das so ein All-Time-Classic ist, wahrscheinlich fällt auch so Forrest Gump oder sowas in so eine Richtung. Aber für mich ist auch so ein bisschen schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Also wo man so ein bisschen sich Schrott lacht, aber gleichzeitig auch ernste Themen hat, aber nicht so ernste Themen, mit denen man aber selber nichts zu tun hat. Also nichts gegen irgendwelche Filme, weiß nicht, wo jemand dann Krebs
hat. Ich habe Demenz, was. Ja, genau.
Es gibt halt ernste, coole Themen, aber sowas ist was, das kann sich jeder, der mal jung war und sich überlegt hat, was ich aus meinem Leben mache, kann sich da irgendwie reindenken.
Ich glaube, es gibt halt nicht mehr so viele Filme heutzutage, die sich so eines psychologischen Problems annehmen, ohne irgendeine Aussage damit fällen zu wollen.
Aber ich kenne sowieso gar keinen Film aus Hollywood, der überhaupt auch nicht mal ansatzweise versucht. Also die Versuch, also ich kenne das gar nicht. Also auch nicht mal das, was
du beschrieben hast. Diese Kunstform oder diese Erzählform ist halt heutzutage eben zum Biopic verkommen.
Ja,
also
stimmt.
Wenn der Film heute gedreht werden würde, dann wäre es so, wie Christian das halt vorhin mal kurz angerissen hat. Dann geht er halt von Mathe-Olympiade zu Mathe-Olympiade und dann kriegt er seinen ersten Job. Und dann hast du halt den Spannungsbogen eines Biopics.
Ja. Imitation Game. Und dann im Abspann kommt raus, übrigens, er war homosexuell. Das war verboten und dann hat er sich
dann
umgebracht.
Dann lieber schnell die Credits.
Danke, schön.
Genau, und deswegen, das ist auch das Schöne für mich an dem Film, dass er da so echt geil, so nonkonform ist einfach in seiner Struktur und auch in seiner Auflösung.
Ja.
Denn das ist für mich vage richtig gemacht, weil ich mag es ja nicht, wenn Filme vage Enden haben, aber hier ist es so, das ist nicht vage, weil es nichts bedeutet, sondern es ist vage, weil es alles bedeutet.
Ich finde,
weil jeder Standpunkt noch möglich sein könnte.
Ich finde, der Film hat einfach in seiner Struktur, in seinen Elementen, könnte man dieses Setting, finde ich, auch das Setting, auch die Charaktere auch wechseln und es wäre immer noch ein guter Film. Ich finde, du könntest auch sagen, du machst da einen Gangsterfilm draus.
Ja.
Und der würde immer noch funktionieren. Also mit den, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, was ich damit meine, aber es ist einfach so, wie der Film
die Erzählweise ist einfach so klug und so sinnvoll gewählt. Und da, gut, wir haben jetzt das Setting von diesem Mathe-Genie, das ist aber eigentlich, meine Ahnung, ne, bla bla bla, White Trash etc.
Ja.
Aber ich glaube, das ist universal eigentlich einsetzbar, wie der Film funktioniert. So, das Handwerk stimmt so sehr, ist so richtig, dass es, keine Ahnung, fast egal ist, glaube ich, wo er spielt. Egal, aber genug
davon. Genug der Lobhudelei.
Genau, ich will noch mal...
Ich war auch schon mal bei einer Mathe-Olympiade.
Weil es noch hier...
Über mich gibt es keinen Film. Wo ist da die Gerechtigkeit?
Genau, abschließend will ich sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich fand viele Sachen daran sehr cool. Sachen, die ich noch erwähnen muss, ist einmal, was natürlich bei mir im Herzen reinspielt, ist, dass halt der Soundtrack von Elliot Smith kommt. Der hat wirklich für mich... mein Lieblingsmusiker ist, also dass dann noch irgendwie 5 Songs von ihm in diesem Film sind, ist irgendwie cool für mich. Und was ich noch mag, diese Details natürlich in den Dialogen, die ich geil fand, und das wollte ich noch sagen, dass das Set-Design oder die Idee, wo manche Szenen spielen, ist für mich auch ein bisschen streberhaft geil gelöst. Also dass man nicht sagt, okay, die haben ein erstes Date irgendwo, sondern die fressen natürlich Burger. Ja. Oder sie sind in so einem Verkleidungsladen. Oder er nimmt sie mit zum Hunderennen. Oder die haben diesen Dialog, während sie Baseball spielen. Also dann gehen sie, gucken sich irgendwelche Kids an, die Baseball spielen, dann hauen sie den auf dem Basketballplatz aufs Maul. Also ich habe das Gefühl, dass die beiden immer, als sie das Skript geschrieben haben, sich noch so überlegt haben, wo, okay, wir wissen, was sie sagen, aber wo könnte das noch spielen, was wäre authentisch, was wäre cool. Und das ist was ich heute auch so ein bisschen vermisse.
Sehr gut zur Charakterentwicklung beiträgt, ohne wirklich was zu machen. Also es gibt ja schon viele Filme, wo zwei Leute dann an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, dass sie so gerne Baseball spielen.
Genau, aber die
lässt sich halt auch so lösen.
In einer Kneipe, während ihnen noch Sandwiches gebracht werden oder so.
Und das nervt ja auch, und deswegen sind ja auch Superheldenfilme auch so scheiße, weil diese Charaktere machen ja nichts. Sie haben ja kein Leben, sie haben keine Hobbys, sie gehen nicht gerne Baseball spielen, sie gehen nicht gerne zum Hunderennen, sie haben keine Beziehungen, sie haben gar nichts. Sie sind eigentlich Vollidioten, sind die eindimensionalsten Scheißpersönlichkeiten, für die sich kein Schwein interessieren muss.
Aber...
Das ist der Teil im Podcast, den ich nenne, Max Ohle provoziert Hate Mail. Das
gefällt mir. Ja, ich wünschte, es würde mal eine kommen, aber es traut sich ja keiner.
So. Ja, aber sie können gegen Dormammu kämpfen in der Dr. Strange Nepal-Welt in Kathmandu. Egal, das war es von Good Will Hunting. Habt ihr schon, ohne sie vielleicht zu nennen, Ideen für Lieblingsfilme Cast Nummer 3? Da wird ja, ich würde sagen, da sind wieder Horst und Malte gefragt.
Ich habe noch einige.
Die 5 Federn.
Ja, ich habe auch schon Gedanken gemacht. Ich kann ja nicht, also ich habe mir überlegt, aus demselben Genre muss nicht sein, obwohl ich da doch 15 andere Filme hätte.
Ja, vor allem 15 bessere.
Du bist auch so die Person, die ich am wenigsten mit einem Con-Man irgendwie in Verbindung bringe. Also Film.
Aber ich habe ja überlegt, dass das Maltes so Ding ist, weißt du? Dass er so denkt, ja geil, dann schlage ich aus dem Schatten irgendwann zu. Also da ist der Trick so. Und ich glaube, irgendwann bringt Malte uns einfach um, oder weißt du, mit dem Kant.
Das ist Teil eines Schattenkartells.
Ja. Nee, ich werde wahrscheinlich... einen Film nehmen von einem meiner Lieblingsschauspieler vielleicht. Ich habe ja auch oft Filme einfach wegen Schauspielern geguckt. Ja. Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, Billy Bob Thornton, alles durchgeguckt. Einer von so einen wird es werden.
Vielleicht könnten wir diesen Klassiker-Cast auch zu so einem ewig währenden Battle einfach verkommen lassen.
Immer wieder, man muss immer wieder neue Filme einfach als Lieblingsfilme deklarieren. Ich glaube, dass Malte einfach irgendwann eine E-Mail schreibt, ey Leute, ich schaff's nicht mehr zum Cast-Termin, außer ich nehme jetzt ein Taxi vom Flughafen, könnt ihr mir 80 Euro per PayPal überschießen. Und dann werden wir ihn nie wieder sehen.
Ja. Wo macht man, nach Andalusien geht's, oder nach Argentinien, wo ist immer?
Oder nach Kuba. Kuba.
Irgendwie so,
sich nach Kuba absetzen.
Ja, die Thomas Crown-Affäre.
Ja.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit Lieblingsfilme Teil 2. Ein bisschen, wenn ich auf die Uhr gucke, ein bisschen länger geworden als der letzte Teil wahrscheinlich. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, aber ihr macht es ja schon. Deswegen sage ich nicht, wo ihr uns da findet. Aber
ihr könnt aufhören, uns
auf Patreon. Wenn ihr Bock habt. wenn ihr jetzt denkt, diese Lieblingsfilmcasts, die sind echt der letzte Scheiß, dann einfach nicht mehr spenden, dann müsst ihr die nicht mehr hören. Also das wäre jetzt so unser Angebot an euch. Wenn ihr uns kein Geld gebt, dann kriegt ihr von uns einfach weniger, als ihr gewohnt seid, jetzt wo ihr so
schön auf uns seid. Ihr macht euch zum Idioten, wir haben auch jetzt schon kein Geld. Für uns ist es kein Unterschied.
Ja, für uns ist es echt egal.
Das stimmt. Ihr könnt uns trotzdem eine Mail schreiben, podcast@drpeng.de, wenn ihr uns eure Lieblingsfilme schicken wollt. Vielleicht ist einer ja so gut, dass wir dann mal drüber sprechen. Wahrscheinlich nicht.
I doubt it.
Ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter oder oder auf Facebook unter den Adressen, die ihr wahrscheinlich kennt, denn ihr, liebe Patreon-Unterstützer, seid richtige Fans.
Jawohl.
Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao, revoir, sage ich in letzter Zeit immer.